irgendwie hat There is Method in My Madness Vibes. Also irgendwie hat dieser Rock cool. Also er hat schon, es, du hast es halt gibt ein gewisses so Fundament.
Ja, du hast halt so Bausätze, ja, ne? Also total. Du hast halt so, da kommt eine Nuss rein, da kommt eine Säurespitze rein, da ja. kommt ein Obst rein, da kommt ein getrocknetes Obst rein. Ja. Und so, also das macht ja dann auch voll viel auf für, jetzt habe ich das nicht da, jetzt muss ich nicht extra nochmal losgehen, weil nee. Ich habe statt irgendwie einer Mandel eine Cashew. Ja, herzlichen Glückwunsch, mach doch. Herzlich willkommen zu Mami Town, der Podcast mit einem besonders kurzen Innenzapfen. Hallo Jule.
Hi, liebe Anke. Ich bin verwirrt.
Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Vokabular hat sich erweitert. Wir sprechen über Rotkohl und die Zuchtziele beim Rotkohl, die sind vor allen Dingen Platzfestigkeit bei gleichzeitiger Kompaktheit. Du willst feste, kompakte Köpfe, die nicht platzen und eben ein kurzer Innenzapfen. Das, was wir landläufig Strunk nennen. Ich finde, wenn man weiß, dass das in der Zuchtlingo Innenzapfen heißt, ergibt es schon Sinn, weil es ist innen und es ist zapfenförmig.
Es sieht eindeutig aus wie ein Zapfen. Ich finde, es macht den Wortlaut aber irgendwie nicht schöner. Ich bin da in so einem, ich musste gerade, als du mir das sagt, das musste ich spontan an so eine, weiß ich nicht, an so Darmzotteln oder sowas denken. Das finde ich sehr unschön dafür.
Ich musste sofort ans Zäpfchen denken, hinten, weißt du.
Auch beide sehr anatomisch unterwegs. Der Innenzapfen. Naja, und also ich meine, der Rotkohl sieht im Anschnitt, ich finde, er sieht wunderschön aus. Es ist dieses ähnliche Phänomen, da haben wir auch schon mal beim Radicchio, glaube ich, drüber gesprochen. Es ist ein Modelgemüse, genau. Einfach so dieser krasse Kontrast zwischen Weiß und eben Lila. Ach, das macht doch alles viel schöner. Ich finde den einfach im Anschnitt. Der sieht auch, es ist ein bisschen gehirnmäßig, aber ich finde den einfach sehr hübsch. Ich finde den sehr, sehr schön.
Und wir sprechen ja jetzt nun nicht ohne Grund über Rotkohl zu dieser Jahreszeit. Wir könnten das ganze Jahr über Rotkohl sprechen, weil so Rotkohl wirklich gut lagerfähig ist. Es auch nicht nur Sorten gibt, die so im Spätsommer, Herbst geerntet werden, sondern eigentlich gibt es auch wirklich frühe Sorten. Wir sprechen aber natürlich jetzt drüber, weil es ist Zeit für Heavy Food. Es ist Weihnachten.
Gänsekeule. Der Rotkohl ist da. Der Rotkohl, er ist da. Und er ist in einer ganz bestimmten Form da. Und wie wurde der Rotkohl in deiner Familie serviert? Oder wird er bis heute in deiner Familie serviert?
Auf jeden Fall mit Äpfelchen.
Mhm.
Und ansonsten, relativ, also ich würde sagen, sehr klassisch.
So. Eher süßlich oder eher?
Ja, doch. Doch, schon eher süßlich. Süßlich, salzig. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen grob geschnitten. Ich mag das, wenn es sehr fein ist. Aber ist okay. Und genau, das ist wirklich ein, wir müssen gleich über die Farbskala sprechen, es ist ein Rotkohl. Also er ist jetzt nicht irgendwie ampelrot, aber wenn ich mich jetzt zwischen Rot und Blau entscheiden müsste, dann wäre es so rot, lila Kohl, eigentlich Purple.
Ja, ich glaube, der Rotkohl in meiner Familie, der geht auch wirklich eher in so eine, na okay, sagen wir mal, wenn ich an der Fuchtel bin, dann wird es eher ein Bordeaux-Kohl, dann wird es schon deutlich röter als blau. Meine Mutter macht den klassisch oder hat ihn zumindest früher klassisch einen Hauch säurebetonter gemacht und dementsprechend war er in der Farbskala auch nicht Bordeaux, sondern mehr lila. Und das ist so ein, ich kann mich noch, also das ist so ein typischer Geruch mal wieder, wenn die Mutti, ja, am ersten Weihnachtsfeiertag, es wird meistens wirklich am 25. morgens als allererstes Rotkohl angesetzt und es wird Schweineschmalz in einem hohen Topf ausgelassen. Ja. Und das ist so ein Geruch, den ich eigentlich wirklich nicht mag. Ich finde Schweineschmalz, ich finde nicht, dass es so geil riecht.
Also Schweineschmalz ist eigentlich, ist das Fett vom Schwein?
Ja.
Ist das ausgelassen oder nicht? Ist das erhitzt oder?
Ich überlege, also ich vermute, damit man die Konsistenz so hinkriegt, weil das ist ja wirklich sowas wie ein...
Sehr cremig.
Genau, das ist ja quasi wie so eine weiße Paste. Ich finde, ähnlich wie so ein Kokosfett sieht das ja quasi aus, nur dass es halt wirklich was ganz anderes ist. Und man da so ein, man macht da ja so einen Löffel,
ja.
Löffelt man da ja so raus. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass das ausgelassen wurde, beziehungsweise...
Das ist irgendwie verarbeitet auf jeden Fall.
Keine Ahnung, eine Brühe wurde angesetzt und dann ist es so fest geworden, ja. Und wurde oben abgeschöpft, so aus
das
der
ist
Abteilung
vielleicht.
Das ist
nicht vom Schwein abgeschnitten und gib ihm.
Nee, und wenn, dann wurden wahrscheinlich so Teile wie Bauch, also sowas wie Lardo, der grüne Speck, ja. Dass der vielleicht, ich fasse mir unauffällig an den Bauch, weil es genau da ist.
Ich würde mich manchmal, kennst du das? Ich denke mir manchmal so, ich würde mich manchmal gerne in der Pfanne auslassen.
Ja, kann ich absolut
nachvollziehen. Eigentlich bin ich enttäuscht, dass das noch kein Konzept ist.
Ich bin fast ein bisschen beruhigt, dass es kein Konzept ist.
Ja.
Und dass man dann halt sowas wie eben den Lardo, also den Bauchspeck auslässt. Alles, was nicht reingehört, also alles so, was so Hautbestandteile sind, kann man anschließend wieder rausnehmen und das Fett quasi wirklich abpassieren und fest werden lassen. Und das wird Schmalz sein.
Und das ist quasi die Grundlage für den familiären Rotkohl.
Auf jeden Fall. Und das ist so ein ganz spezieller Geruch, den ich eigentlich nicht mag. Aber du weißt ganz genau, das ist so, das ist der Startschuss. Damit geht's los. Und dann kommen eben auf jeden Fall Zwiebeln. Ich glaube, früher waren es weiße. Ich tendiere ein bisschen zur roten Zwiebel, ist aber eigentlich gehoppt wie gedoppt. Und jede Menge Apfel, Rotkohl. Und die Mutti hat immer so ein Gewürzsäckchen, sehr, sehr klassisch. Lorbeer, Wacholder, Nelke auf jeden Fall.
Nelke, finde ich, muss in den Rotkohl rein.
Ja, schwarzer Pfeffer war noch mit drin. Und ich finde aber auch, dass Stichwort Gewürzsäckchen ist eine fantastische Idee, weil ich glaube, es ist auch was sehr Deutsches, dass jeder von uns mal auf eine Nelke gebissen hat im Rotkohl.
Ja, oder auf so eine Wacholderbeere oder so. Und im Sauerkraut, da kommen doch auch immer so Wacholderbeeren rein.
Dann ist erstmal 2 Minuten, ist der Mund betäubt, nee. Ist erstmal weg vom Fenster. Und ich finde, das ist so von uns für euch der allererste und wichtigste Rotkohl-Weihnachtstipp, den wir so für euch haben. Schnappt euch so einen Teebeutel.
Genau.
Es gibt ja natürlich, man kennt die guten, diese Gewürzeier, diese Alu-Eier, die Löchlein haben.
Die sind
haben.
Dann auch irgendwie gefühlt nach 2-mal irgendwie verbeult. Ich habe auch so ein wiederverwertbares Tee-Ei, da habe ich letztens mehr Gewürze reingetan. Die sind ungefähr sofort wieder rausgefallen.
Ja, und manchmal denke ich mir auch, also das sind ja nur so kleine Löchlein, weißt du? Ob da so viel und eben, es gibt einfach diese kleinen, ist das Zellophan, diese Teebeutel, einfach diese kleinen.
Ja, das sind einfach so Filterpapier.
Genau,
fertig.
Und die kann man super nehmen.
Kostet 1,50 bei Rossmann, fertig.
Und da sind 100 Stück drin oder was.
Und bei euch gab es doch aber bestimmt früher in der Arbeitsküche solche Stoffsäcke.
Ich überlege gerade.
Ich sehe irgendwie so eingefärbte Socken.
Ich glaube, je nachdem, wie groß das war, hat man so, es gab ja immer diese Passiertücher, die man auch immer wieder benutzt hat und ausgewaschen hat und so weiter. Und dann hat man sich halt, je nachdem, hat man sich halt von diesem Passiertuch einfach so eine Ecke abgeschnitten, da eben alles an Kräuter rein, oben mit einer Fleischkordel zusammengebunden. Und dann hatte man halt so ein richtiges Bonbon, so ein Gewürzbonbon, was man damit reingemacht hat, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist Rotkohl so ein bisschen das erste Gericht, wo meine Mutti mich relativ früh schon in die Küche gebeten hat und gesagt hat, Jule, kannst du mal abschmecken.
Okay.
Weil es natürlich...
Weil sie sich unsicher war oder weil sie dich empowern wollte?
Ich glaube, so eine Mischung. Weil selbstverständlich, ich glaube, wie in vielen Familien war gerade, also Kochen und vor allen Dingen das Weihnachtsdinner oder ist nicht wahr, sondern ist immer noch, das ist so die Hauptexpertise von meiner Mutter. Meine Mutter kann einfach wirklich gut kochen und hatte da auch immer in der Familie wirklich den Hut auf. Und es war nie meine Intention, dass jetzt, nur weil ich halt irgendwann mal diese Ausbildung gemacht habe und eben in der Gastro gearbeitet habe, ihr da irgendwie das Zepter aus der Hand zu nehmen. Gar nicht.
Das ist ja auch ein anderes Kochen, muss man sagen.
Auf jeden
Zu Hause
Fall.
Kochen. Meine Mutter sagt auch manchmal so, Anke, du kannst ja viel besser kochen als ich. Finde ich nicht. Ich finde, das ist einfach... Eltern, Familien kochen,
ja,
und auch so Friends kochen, das ist was ganz anderes.
Absolut. Und du hast halt einfach so diese bestimmten Gerüche und bestimmte Art und Weise, was einfach irgendwie zum Elternhaus und so weiter dazugehört. Und da würde ich mich irgendwie nie in den Vordergrund spielen und sagen, so, dieses Jahr habe ich entschieden, dass wir jetzt hier heute konfierte Kaninchenkeule machen. Sondern nein, 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 nein. Es gibt so bestimmte Traditionen und die sind einfach so. Aber selbstverständlich habe ich dann immer gesagt, weil es einfach auch wahnsinnig viel Arbeit ist, gerade so dieses Weihnachtsmenü. Und das hängt ja dann wirklich häufig an einer Person, was meistens die Mutti ist. Und da sage ich natürlich, ich mache alle Arbeiten, die, also sag, also nicht nur sag mir, was ich tun soll, sondern Mutti, du brauchst geschnittenen Rotkohl, ich schnibbel den Rotkohl. Du brauchst eine geschnibbelte Zwiebel, ich schnibbel die Zwiebel. Oder keine Ahnung, hier, guck mal, ich habe die Marinade für den Truthahn gemacht, was auch immer. Und der Rotkohl war so ziemlich das Erste, wo Mutti dann irgendwann mal gesagt hat, Jule, schmeck mal ab. Und das, dann dachte ich so, okay, okay. Und dann durfte ich da auch eine Runde zaubern. Und ich mag das sehr, sehr gerne, sehr, sehr süß. Ich mag dennoch, wenn Rotkohl so ein bisschen Biss noch hat, weil es ansonsten mit dem Haufen Marmelade, den ich da dran schmeiße, gerne sehr, sehr pastös wird. Und aber ich mag Rotkohl total gerne süß ausgebaut und ich hau da wirklich auch vor allen Dingen so angefangene Marmeladengläser, hau ich da total gerne rein. Ich finde,
jetzt ist wieder die Chance aufzuräumen.
Oder? So da Johannisbeer, kannst du auch, was auch ein bisschen Säure noch hat.
Ja, ich finde, du kannst aber auch wirklich voll in Biss gehen. Ne? Manchmal kauft man sich ja so eine Orangenmarmelade.
Absolut.
Wo man so denkt, I'm very British und dann steht die irgendwie im Kühlschrank, weil du zweimal very British beim Frühstück warst.
Und dann festgestellt, das ist ein bisschen bitter zum Frühstück.
Ja.
Ja, und dann ab in Rotkohl. Oder so ein Quittengelee, wenn du dachtest, oh, ich bin jetzt jemand, der jeden Morgen Quittengelee isst.
Pflaumenmus oder Pflaumenmarmelade oder irgendwie sowas.
Absolut. Und das, finde ich, sind so, ja, einfach gute, also, weil wie lecker ist es denn, wenn du sowohl so 2 Esslöffel Preiselbeermarmelade als auch eben 2 Esslöffel Bitterorangengelee an deinen Rotkohl dran machst? Finde ich mega lecker. Ich habe sowieso super gerne jede Menge Orange an meinem Rotkohl. Ich mache in dieses Gewürzsäckchen auch total gerne noch so 2, nicht so ein bisschen Abrieb, sondern so richtig so 2 abgeschälte Schalen von der Orange noch mit rein. Aber eben praktischerweise, damit du es anschließend wieder rausfischen kannst, weil keiner will da drauf beißen. Ich mag auch total gerne sowas wie roten Portwein zum Ablöschen am Rotkohl. Also ruhig, ich gehe da schon all in. Ich finde eine dicke Zimtstange da dran, das mag ich sehr, sehr gern. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ah nee, das ist mir ein bisschen zu, ich mache die Orange, keine Ahnung,
der
an die
Zimt
Ente.
Zimt kommt ans Bratäpfelchen.
Genau das.
Oder an die Bratbirne.
An die Bratbirne. Also von der Fantasie immer noch. Der Tag wird kommen. Naja, und ja, seitdem die Mutti sagt, schmeck mal ab, ist im Hause Floss Rotkohl.
Hast du das Rotkohlregiment quasi?
Darf ich führen, jawohl. Und es wird einigermaßen süß und einigermaßen Orange und zimtlastig. Mag ich sehr, sehr gerne.
Und tatsächlich in der Lebkuchenfolge, die fast genau ein Jahr alt ist, haben wir doch ein super Rotkohlrezept von dir. Das OG-Jule-Rotkohlrezept, was man hiermit auch wirklich komplett an seinen Kühlschrank anpassen kann.
Und ich finde, Rotkohl ist ja auch sowas, was am zweiten Tag so geil noch schmeckt. Also
voll.
Sogar voll. Noch einen Ticken besser als vorher.
Und tatsächlich haben wir, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, auch schon mal über die wunderbaren sekundären Pflanzen und auch Farbstoffe gesprochen, die in Pflanzen wie Rotkohl drin sind.
Ich glaube, die rote Beete war es.
Ja, rote Beete,
ich
ne?
Ich meine, du das hättest da bei der roten Beete schon mal irgendwie fantastisches sowas. Wissen ausgebreitet. Hm?
Sie kommen jetzt nochmal wieder, die Anthocyane. Und tatsächlich, also, die sind auf viele Arten magisch, beziehungsweise machen den Rotkohl ebenso besonders. Das sind erstmal Pflanzenstoffe, die Blüten oder Früchten eine sehr intensive rote, blaue oder lilane Färbung geben. Die sind zum Beispiel sehr stark drin in Holunder und Johannisbeere. Alles, wo du dir so richtig die Klamotten mit versauen kannst, eigentlich auch. In der Brombeere sind die auch drin, aber auch in der Kornblume, in der schönen blauen Kornblume. So, die kommen so ganz grundsätzlich in vielen Pflanzen vor, jetzt nicht in allen. Und tatsächlich, die sind so ein bisschen Sonnenschutzmittel von diesen Pflanzen. Die absorbieren UV-Licht und geben das quasi, das finde ich richtig wild, als Wärme an die Pflanze ab. Also die sind wie so eine kleine Pflanzenheizung und schützen eben so auch die Pflanzen. locken Tiere an, weil die sehen ja so schön aus. Deswegen kommen da Insektchen und bestäuben ganz schön. Und sie sind halt auch noch super gesund, weil die freie Radikale binden. Und das ist halt auch für uns sehr gesund. Und tatsächlich, wir haben ja schon gerade gesagt, Holunder und Kornblume haben sehr unterschiedliche Farben. Und auch beim Rotkohl geht die Färbung ja von bis. Und das hat tatsächlich auch, also das kann auch im rohen Zustand variieren. Das ist nämlich abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen eher sauren Boden hast oder so, dann hat der Rotkohl eine andere Farbe, als wenn du einen, keine Ahnung, was gibt's noch, lehmhaltigen Boden oder sowas. Also da ist schon mal das abhängig von. Und du kannst natürlich auch, deswegen Blaukraut bleibt Blaukraut und Rotkohl bleibt Rotkohl. Es gibt so ein bisschen den Blaukraut-Rotkohl-Äquator auch in Köln.
Ich nicke ganz eifrig,
weil
das ist so spannend.
In Bayern, da sind wir eher ein Blaukrauthaus.
Absolut.
Und der Name Blaukraut kommt halt daher, dass Rotkohl dort eher so zubereitet wird, dass er eine blaue Färbung bekommt, weil ich habe, ey, in Chemie wirklich, aber pH-Wertskala, das weiß ich noch ein bisschen. Das Aussehen vom Rotkohl ist nämlich auch abhängig vom pH-Wert. So, bei pH-Werten unter 3, da sind diese Anthocyane rot gefärbt. Das, also alles von 0 bis 6,9 gilt als sauer. Wenn man jetzt Essig mit einem pH-Wert von 3 in den Rotkohl reinhaut, dann wird der quasi eher rötlich. Zwischen 5 und 7, da ist man so bei Purpur. Und alles über 7, da kommen wir dann quasi immer stärker in den Blaukrautbereich. Das ist nämlich alkalisch. Und teilweise ist es halt Leuten so wichtig, dass das wirklich Blaukraut ist. Alkalisch, dann wird es eben blau, dass die da Natron reinhauen in ihren Rotkohl, damit es wirklich blau ist. Also es gibt da auch so geile Versuche, wie man so Rotkohlsaft eingefärbt hat. Und das geht wirklich von knallrot bis, du kriegst den auch so pipigelb hin, wenn du richtig doll willst. Aber das ist halt Rotkohlsaft.
Boah, das war dann gerade in meinem Kopf, war es die Schere genau andersrum, dass ich ja dachte, Rotkohl, den ich mache, der irgendwie deutlich süßer ist als der OG von meiner Mom, der ist irgendwie Bordeaux. Und weil meine Mutti das irgendwie mit ein bisschen mehr Essig macht, ist der blauer, aber es ist ja genau andersrum.
Genau,
je süßer,
genau
je blauer.
Andersrum. Aber ich glaube, manchmal ist auch, ich glaube, bei pH-Wertskalen, also ich weiß nicht, eine Zitrone hat jetzt, glaube ich, auch, ist nicht so sauer zum Beispiel, wie man denkt. Das ist ja nicht so, das verätzt dich säuremäßig. Aber alles, wo wir quasi so in den Laugen-Natron-Bereich gehen, ab da wird es dann richtig doll, richtig blau.
Das ist die dann Natron. Und dann wahrscheinlich auch so Knödelhilfe. Also das ist ja so Knödelweiß. Das ist ja, soweit ich weiß, Natron.
Knödelweiß?
Das ist auch so ein Pulver. Das ist,
das kenne ich
das,
noch
ja, das,
nie
das
gehört.
Das kennt man, glaube ich, wirklich nur in Bayern oder in Baden-Württemberg, eben im Knödel-Country.
Das finde ich wild.
Und da gibt es eben, es gibt einmal die Knödelhilfe. Aber ich glaube, eine Knödelhilfe ist was anderes. Ich kenne diese Tütchen, wo Knödelweiß draufsteht. Mhm. Und das ist tatsächlich, um das, damit die Knödel nicht oxidieren, damit die Knödel schön weiß bleiben. Und ich
das
meine, da wäre einfach nur Natron
wild
quasi drin. Und ich habe das in der Ausbildung kennengelernt, so als Trick, damit dein Brokkoli-Gift grün bleibt. Also damit da nichts oxidiert. Und dann hast du halt irgendwie dieses Knödelweiß in dein Kochwasser gemacht.
Ach,
und dann
guck,
ist Brokkoli leuchtend quietschgrün geblieben. Mhm. Ja, also mal gucken, was passiert, wenn man das in Rotkohl kippt, dass der halt leuchtend blau wird.
Auf jeden
wird
Fall.
Wird halt Blaukraut.
Auf jeden Fall. Aber für mich ist Rotkohl Rotkohl.
Ich habe über diese Blaukraut-Thematik noch nie nachgedacht, weil das für mich einfach so ein Synonym ist. Aber das sind einfach zwei unterschiedliche Farben. Witzig.
Ja, beziehungsweise kommt halt die Benennung, also selbst Blaukraut ist ja jetzt nicht leuchtend blau, aber ich finde,
schon
wenn du dir
lila,
rot und blau vorstellst als namengebendes,
ja,
als namensgebende Farbe, dann ist das im Rheinland auf jeden Fall eher Rotkohl.
Ja.
Und das hat eben nicht diesen Blaustich. So.
Witzig. Das
und
ist wirklich lustig.
Deswegen, also es gibt auch safe so Karten, wo man nachgucken kann, wo Rotkohl gesagt wird und wo Blaukraut gesagt
wird.
Ja,
auf jeden Fall. So. Und die entsprechende Panettone Karte dazu wahrscheinlich.
Auf jeden Fall lieben wir Anthocyane, weil sie Magie machen in Sachen Farbe und weil sie wirklich noch gesund ist. Also man sagt ihnen irgendwie nach, sie stärken das Immunsystem, sie haben eine entzündungshemmende Wirkung. Tatsächlich sind sie am gesündesten, wenn man Rotkohl roh isst, was man ja sehr gut machen kann. Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber auch in gekochtem Rotkohl ist noch Magic drin. Und Jule, du warst ja jetzt schon klassisch unterwegs mit deinem familiären Rotkohl.
Absolut. Rezept ist in den Shownotes vom Lebkuchen.
Genau. Vielleicht denken wir sogar dran, die Lebkuchenfolge in den Shownotes zu verlinken.
Das ist vielleicht keine schlechte Idee.
Aber mal gucken. Ansonsten, ihr findet auch die Lebkuchenfolge. Und wir kochen Rotkohl mal anders.
Wir kochen Rotkohl mal anders heute. Ja, ich finde mal anders, das ist die allerschlimmste Garnitur aller Zeiten. Aber ich verspreche dir, ich verspreche dir, es wird dennoch sehr, sehr lecker.
Wir kochen auf jeden Fall richtig lecker Rotkohl, der nicht Rotkohl-klassisch ist.
Nein.
Anke, wir machen Rotkohl mal anders. Ich habe mich dagegen entschieden, da so Steaks draus zu schneiden, weil ich das irgendwie nervig finde, weil die immer auseinanderfallen.
Es ist auch ein bisschen gimmicky, das dann Steak zu nennen.
Ich finde auch so diese Blumenkohlsteaks, die regen mich auf, weil du kriegst ja aus einem riesen Blumenkohl maximal 2 Steaks oder sowas raus. Und dann, so, und deswegen machen wir keine Steaks, sondern wir machen so Achtel. Wir machen
Wedges.
So dicke Wedges machen wir. Und ja, ich habe hier einfach den Rotkohl. Und
er hat einen kleinen Innenzapfen.
er hat wirklich einen kleinen Innenzapfen. Aber ich finde, also auch wenn er jetzt gerade, der ist seit Samstag, glaube ich, halbiert, dementsprechend so ein kleines bisschen angetrocknet. Ich finde, dass er trotzdem wunderschön aussieht.
Er sieht wirklich sehr schön aus.
Oder? Ich liebe das sehr. So, und jetzt schneide ich hier einfach mal so dicke, ich halbiere ihn erstmal. Oh, sieht auch wunderschön aus. Und dann vielleicht so Viertel, warum denn nicht? Und zwar werden wir machen einen wunderschönen Orangen-Miso-Rotkohl. Und sowas, ich könnte mir vorstellen, dass du sowas schon 100 Mal mit Spitzkohl gemacht hast.
Ja, auf jeden Fall habe ich schon öfter Spitzkohl in Wedges geschnitten und mit irgendwas entweder in der Pfanne dann gebraten oder in den Ofen geschmissen. Da ist ja gerade Gochujang-Butter ein großes Thema.
Finde ich mega. Finde ich einfach mega. So, guck mal, wir haben jetzt hier unsere wunderschönen, riesigen Wedges. Die legen wir einfach nur aufs Blech. Und jetzt rühren wir uns da mal eine ganz fantastische, ganz fantastisches kleines. Es ist kein Dressing, sondern es ist eigentlich eher eine Marinade zusammen.
Ja, die soll da auch richtig rein, ne?
Die soll, ja, beziehungsweise, also ich trage die da so richtig dick auf. Ja. Wir können die so ein bisschen auffächern. Mhm. Und zwar habe ich hier Miso, selbstverständlich.
Dunkles.
Dunkles Miso, man kann auch helles Miso nehmen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich in so Rezepten sehe, 3 Esslöffel. Ey, das ist schon eine ordentliche Salzwumpe, ne? Also das, da bin ich so ein bisschen...
Vor allen Dingen, wenn hier noch der Sojasoßenfisch liegt.
Ja, da ist allerdings, ich dachte ehrlich gesagt, es wäre Sesamöl, aber es ist kein Sesamöl. Du hast vollkommen recht. Hier ist Sesamöl. So, und wir machen jetzt hier einfach mal so einen ordentlichen... Das sind so 2 Esslöffel. Kann ja immer noch, wenn wir sagen, es ist zu wenig. Willst du mal so einen Schwung Sesamöl da dran machen? Und dann machen wir ordentlich Orangensaft und Orangenabrieb.
Das ist ein festlicher Moment, das hier aufzumachen. Weil ich sitze immer daneben.
Stimmt. Machen wir so einen ordentlichen Gulp. Yes.
Das ist auf jeden Fall.
Ist geröstet?
Es ist geröstet.
Ja, nice.
Und die Orange macht sich auch schon sehr gut in meiner Nase.
Und ich glaube, dass diese Mischung aus Miso, also Umami in your face, Orange, frischer Orange, so ganz ätherisch und diesem geilen, nussigen Sesamöl, gibt es eine gute Mischung.
Mhm.
Wir könnten jetzt über solche Dinge nachdenken wie bisschen Knoblauch, bisschen Chili. Ich habe hier auch noch meine allseits beliebte Ducker-Mischung, die finde ich ja auch sehr, sehr schön. Man kann das echt plain lassen und nur auf Orange, Miso, Olivenöl und Salz gehen. Man kann da aber auch ruhig noch ein bisschen zaubern, weil ich finde, der Rotkohl, der verträgt ja einiges.
Hör mal, hier ist Sesam und Kreuzkümmel drin. Ich würde sagen...
Finde ich zu Rotkohl super lecker.
Ja.
Du, dann mach doch mal einen guten Können, wenn du magst, auch echt noch ein bisschen Chili dran machen. Können wir aber auch einfach sein lassen. Vielleicht ein bisschen schwarzen Pfeffer noch. Hier kommt jetzt unser Gulp Orangensaft. Einfach mal alles rein. Und du kriegst von mir noch einen dicken Gulp Olivenöl. Sobald ich die Flasche auf habe. Das ging schnell. Mit sowas wie Honig und Ahornsirup wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil wir das eine halbe Stunde relativ hoch im Ofen haben mit 200 Grad.
Ja, und der Orangensaft hat ja auch schon, ne,
Zucker. Der Honig könnte uns verbrennen, wenn man das möchte, vielleicht ein bisschen später dazugeben. Ich gebe noch eine ganz kleine Prise Salz. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. So, und ich glaube, wenn du das da so wunderschön glatt gerührt hast, kann da auch schon der Rotkohl eingepinselt werden. Wirklich richtig schön großzügig. Auch gerne von beiden Seiten. Einfach da drauf gepinselt. Und ich finde, dann ist dieser geschmorte Rotkohl, oder man kann es eben auch mit Spitzkohl machen, man kann das mit Weißkohl machen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Gemüsebeilage. Ich finde, das gilt aber, also es geht total gut als Gemüsehauptgang auch. Dazu ein Kartoffelpüree oder eine Polenta oder irgendwas, was so ein bisschen cremig ist, was so den Sud dann so aufnimmt. Und dann geht das für mich total gut als Gemüsehauptgang durch. Ja, dann braucht man da nicht zwangsläufig jetzt noch irgendwie was Geschmortes. Ich finde, es geht aber auch zu was Wuchtigem, wie etwas Geschmortem zum Beispiel, geht es auch als Gemüsebeilage.
Ich kann mir das auch auf so einer Messeplatte vorstellen. Yes. Einfach auch so lauwarm oder leicht abgekühlt.
Total.
Oder sowas.
Volles Fond. Und ich finde, das ist auch wieder so ein gutes Ding für die Frage, man hat ein Weihnachtsmenü, was kochen wir denn jetzt für unsere Veggies? Also es ist ja bei vielen Familien so, dass dann irgendwie ein, zwei Familienmitglieder Veggie sind. Ja, machst du halt sowas, packst es in den Ofen, hast damit nichts mehr am Hut. Ist total easy. Also ich finde, der Arbeitsaufwand ist wirklich überschaubar.
Die Marinade kannst du ja auch wirklich, wenn du es auf so wenig Zeit wie möglich am Tag selber, die kannst du ja auch 2-3 Tage vorher
theoretisch machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
So Steamline, wenn du irgendwie an Heiligabend rumstehst und sagst, kein Handschlag zu viel, ja, dann mach dir doch die Marinade schon fertig.
Mach die doch schon mal fertig, genau. Ich glaube, du kannst sie auch wahrscheinlich echt einen halben Tag vorher einpinseln, dass sie so ein bisschen ziehen können. Und dann ist das ja auch nichts, das ist ja etwas, was man super warm halten kann, wenn es fertig ist. Und es dauert halt noch eine halbe Stunde, Stunde länger. Ja gut, kannst du super warm halten. Von daher, das finde ich, ist ein schöner Veggie-Hauptgang. Würde ich mir auch gefallen lassen, aber sowas von. Und sage, ich stehe jetzt hier, guck dir beim Pinseln zu. Gefällt mir, muss ich sagen. Ja. Sollte mal, ich würde sagen, ab in den Ofen.
Rein damit.
Sieht super aus.
Sonst höre ich gar nicht mehr auf.
Los geht's. Ich nehme dir das jetzt hier weg.
Die Marinade an sich ist schon sehr köstlich. Die kann ich mir schon, oder? Eigentlich wie so ein Dip oder ein Salat vorstellen.
Kann man bestimmt auch gut einen rohen Rotkohlsalat machen.
Ja.
Einfach nur so mit drunter kneten. So, das ist im Ofen und in einer halben Stunde gucken wir, was passiert ist.
Es riecht so lecker, es riecht fruchtig, es riecht nach Umami, es riecht so geschmort auch.
Ja.
Ne? Es ist einfach so ein, ich finde, es riecht einfach wahnsinnig gut. Ein bisschen Orange kommt vorbei. Ich habe uns ein kleines Kartoffelpüree dazu gemacht, weil braucht man schon. Und jetzt geht's los.
Mm. Oh.
Oh, Anke, das schmeckt mir aber sehr gut. Mhm. Es hat noch ein bisschen Biss, also man könnte es auch noch 5 bis 10 Minuten länger im Ofen lassen oder einmal umdrehen, wenn man möchte. Aber so ein bisschen Biss finde ich
aber
auch gut.
Aber haben wir ja eben auch schon festgestellt, es ist eigentlich noch gesünder jetzt dann, wenn es ein bisschen bissig ist.
Mhm. Ich meine, wenn so ein Spitzkohl noch vor allen Dingen in der Mitte so ein kleines bisschen Biss hat, finde ich es auch total gut. Weil die Blätter außen sind ja super weich.
Mhm.
Und das hast du in der Mitte, das ist ja auch nicht knackig, sondern einfach nur ein Hauchbiss, ist doch
ja,
super.
Ja, das ist halt ein bisschen crunchy noch, aber...
Anke, das gefällt mir aber sehr gut, muss ich sagen.
Mm. Mir gefällt es auch super. Mm. Ich muss nämlich sagen, ich bin manchmal bei diesem mal anders.
Mm.
Ich würde nicht sagen, dass ich skeptisch bin, aber genau sowas wie diese Rotkohlsteaks oder irgendwie sowas, ich denke mir so, ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt gerne möchtest, dass da noch so eine krasse Frische reinkommt, dass du dir sowas Cremolata, Salzerartiges, irgendwie so Petersilie, Salz, Zitrone, bisschen Chili. Das kann ich mir als Topping sehr gut noch vorstellen.
Ich nicke eifrig. Und als du gerade das Stichwort Cremolata sagtest, wir haben ja möglicherweise vor einem Jahr, ja, ziemlich genau, Blutorangen in Salzblutorangen eingelegt.
Oh ja.
Und die irgendwie noch mit einer Petersilie oder ein paar Nüssen und ein bisschen Olivenöl zu so einer Cremolata.
Geil.
Da oben drauf, Alter, ich geflöten. Mega, wirklich.
Voll gut. Ich mag das auch, dass dieser Umami, also dass dieser Miso-Geschmack da ist, aber
er ist nicht im Vordergrund. Es ist nicht so eine Sojasoßen-Miso-Pasten-Klatsche, so du, von vornherein, du kommst in die Küche und du weißt ganz genau, okay, hier wurde gerade mit sehr viel Sojasoße, mit sehr viel Miso gearbeitet, irgendwas in die Richtung, wogegen ich überhaupt nichts habe, liebe ich total, liebe ich sehr, aber es gefällt mir hier, dass es wirklich, es hat sowas, es hat was Geröstetes, es hat was Geschmortes, aber du würdest, glaube ich, nicht sofort beim Probieren sagen, jo, klar, Miso-Paste, auf jeden Fall.
Und ich finde es wirklich eine schöne Art, jetzt mal im Winter ein total geiles vegetarisches Hauptgericht ohne viel Stress und halt wirklich so, genau, also du kannst das auch wirklich als, ich würde noch nicht mal sagen als Ersatz verwenden, aber für mich muss da jetzt nicht noch eine Roulade nebenliegen, wenn sie jetzt da ist. Mit einer Gewürzgurke bitte in der Mitte. Ich würde sie essen.
Und Speck. Nehme ich total. Ich kann mir so eine Richtung vorstellen, dass du da jetzt wirklich diese Speck, Roulade, Gewürzgurke, Soßenaromatik mit draufballerst. Natürlich auch jetzt mit dem Kartoffelbrei. Ich kann mir das aber auch ganz hervorragend in dieser Levante-Richtung, in Hummus und da jetzt noch irgendwie ein bisschen Feta drüber gebröselt.
Feta, ich habe so, genau.
Ordentlich Minze und Dill könnte ich mir noch oben drauf. Ja, Minze weiß ich nicht, aber Dill könnte ich mir gut vorstellen, dass du eher in die Richtung gehst. Ich könnte mir, und das sage ich echt nicht so oft, ich könnte mir da so eine cremige Polenta mit ordentlich Parmesan vorstellen.
Oh ja.
Mit so ein bisschen crunchigem Salbei vielleicht Butter. Noch. Nehme ich auch mit. Ich finde, also, wir nennen das auf gar keinen Fall Rotkohl mal anders. Wir nennen das gerösteter Rotkohl mit Miso-Orange.
Ofenrotkohl oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas.
Hey, und wenn ihr euch das in Steak schneiden wollt und gerne Rotkohlsteak sagt, macht einfach.
Bitte.
Ergibt halt für uns nicht so viel Sinn, aber you do you. Der Innenzapfen, der hält die ganze Nummer hier nämlich auch zusammen. Den dekonstruiert man beim Steak schneiden.
Dekonstruierter Innenzapfen gefällt mir. Anke, das essen wir jetzt hier mal immer auf, ne?
Jule, das war richtig lecker.
Ich bin so happy. Mir hat es wirklich richtig, richtig gut geschmeckt.
Wir müssen noch am Wedding arbeiten, aber ansonsten bin ich voll an Bord.
Ja, ich auch. Und es war auf der Blaukrautskala, es war sehr lila.
Ja, es war sehr lila. Ich überlege gerade, ich muss jetzt nicht so tun, als hätte ich plötzlich Ahnung von pH-Werten. Ich habe keine Ahnung, was mir so. Ja, wobei fermentiert ist es doch milchsauer eigentlich. Aber ey, ich weiß jetzt nicht, was das
ich werde an dieser Stelle einfach mein nettestes Lächeln aufsetzen und milde nicken. Wie wär's damit? Anke, wir müssen, also können wir ganz kurz abhandeln. Das Gadget für diese Folge ist deine Mandoline mal wieder.
Oder dein V-Hobel.
Oder mein V-Hobel. Ich finde, das ist wirklich so ziemlich das Beste, was man im Rotkohlbereich sowohl für Salat als auch für den OG Weihnachtsrotkohl verwenden kann. Einfach mal so ein Hobel. Geht super schnell. Fingerschutz ist ein Thing, finde ich. Ich finde diese Maschine, weil häufig gibt es ja so Aufsätze wie so Wolf-Aufsatz auf so Küchenmaschinen, finde ich nicht verkehrt, wird gerne aber ein bisschen ungleichmäßig und dann hast du auf einmal so Riesenblätter dazwischen.
Ja, ich finde halt das Geile an diesen Hobeln oder generell daran, sich helfen zu lassen, ist eben auch diese Gleichmäßigkeit.
Ja.
Ne?
Und du kannst selber einstellen, wie fein oder wie dick möchtest du das denn da gerne haben.
Und du hast gerade ja auch schon den Salat erwähnt. Rotkohlsalat finde ich ein Leckerchen.
Ist ein Traum. Kann ich auch abseits von Herbst und Winter ganz locker in mich reinstopfen. Ich finde rohen Rotkohlsalat wahnsinnig köstlich und auch super gut zu variieren.
Ich finde da aber auch wie beim Weißkrautsalat wichtig, salzen und kneten und
Absolut.
Stehen lassen.
Ja.
Dann macht es mir schon noch mal mehr Spaß, als wenn ich da auf rohem Rotkohl rumkaue.
Ja, diese, kennst du diese vorgeschnittenen, die auch schon gut getrocknet sind? Die gibt es in so größeren Packungen, so im Handelshof oder sowas.
Das wollen wir nicht.
Das macht das einfach nicht. Da kannst du auch Stroh essen. Da ist auch aromatisch nichts dran, sondern der Trick ist, ihr hobelt das oder schneidet es klein. Je nachdem, irgendwie müsst ihr das halt in die Schnittgröße kriegen, die ihr haben wollt. Ordentlich Salz drauf und dann kneten, man sagt bei Weißkohl, bis das nicht mehr quietscht.
Ja.
Ich finde, man kann einen Ticken früher aufhören.
Ich finde, genau, das ist auch immer so von bis. Für mich kann der auch noch ein bisschen Crunch haben.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass Rotkohl schneller, also durch dieses Kneten macht man ja letztendlich die Strukturen kaputt. Und
ja, man
so
bricht so die Zellstrukturen
ganz
auf,
genau.
Ne?
Und machst das Ganze einfach, also dann kann das Wasser ziehen. Ihr merkt es, dass es beim Kneten auch sofort, ja, es fängt an zu glänzen, weil es einfach Wasser zieht, auch durch das Salz und durch das Kneten. Dann treten auch sämtliche, ne, Aromastoffe und so weiter, das tritt alles aus. Und ich finde, dass es beim Rotkohl auch ein Ticken schneller geht als bei Weißkohl. Weißkohl habe ich echt schon geknetet, bis der Arzt kam, aber kurz davor.
Bis du
nicht
mehr gequetscht hast.
Genau, bis ich quasi Voltaren auspacken wollte. Und beim Rotkohl, finde ich, geht das deutlich schneller. Ordentlich kneten und dann auch einfach mal 10 Minuten stehen lassen.
Ich liebe meinen Rotkohlsalat tatsächlich mit Äpfelchen.
Mhm.
Ich bin ja, in der Tofu-Folge haben wir darüber gesprochen, nicht unbedingt super High-Fan von Räuchertofu.
Mhm.
Finde ich aber einen Rotkohlsalat richtig lecker. Ich finde, das kann so eine kleine Rauchproteinnote vertragen. Mandeln, auch gerne eine Rauchmandel.
Oh, das kann
ich
mir sehr gut vorstellen.
Hm? So irgendwas Karottiges, meinetwegen geröstete Kichererbse.
Oh ja.
Und Dressing finde ich auch wirklich von bis, ne? Ich finde.
Hast du ein Go-To-Dressing?
Also mein Go-To-Dressing ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ist meistens irgendwie so auf Zitronensaftbasis, Olivenöl, bisschen Salz.
Eine schöne Vinaigrette.
Ich finde, du kannst aber natürlich auch mal dich in so eine Cremigkeit reinlehnen.
Sämtliche Richtungen.
Ich finde.
Mit Nuss, ohne Nuss?
Ja, und auch irgendwie richtig perversomäßig. Ich fantasiere gerade von sowas Blue Cheese Dressing-mäßigem. Ich finde, so ein Blauschimmelkäse.
Da bin ich aber auch ganz vorne dabei.
Kann ich mir irgendwie, weiß nicht warum, ohne dass ich es jemals ausprobiert habe, möchte ich jetzt Rotkohl mit Gorgonzola essen.
Unbedingt. Oder so ein Stilton. So ein richtiges
irgendwie
Blue Cheese Dressing.
Ja.
Kann ich mir da richtig gut vorstellen. Mhm. Ich habe jetzt letztes Wochenende mal rumexperimentiert, weil eigentlich ist mein Go-To von vorne nach hinten, eigentlich ist mein Go-To Rotkohlsalat so ein süßliche Vinaigrette. Es ist kein Dressing, sondern wie immer ein dicker Klecks.
Was ist der Unterschied zwischen Dressing und Vinaigrette? Weil du gesagt hast, das ist kein Dressing, ist eine Vinaigrette.
Eine Vinaigrette ist immer Essigöl.
Ah.
Und ein Dressing ist quasi alles andere.
Interessant.
Und deswegen, das, was ich mache, ist schon eher, also ich habe einen hellen Essig, man kann aber auch einen dunklen Balsamessig, einen Sherry-Essig, einen Apfelessig, irgendwie sowas. Ordentlich, entweder Honig oder Ahornsirup, finde ich sehr lecker.
Ja, oder irgendwie sowas Himbeeressigartiges, wo eh schon nicht mehr so viel Säure dran ist dann auch oft.
Genau, also ich mag auch einen hellen Essig, ich finde einen Sherry-Essig super lecker. Ordentlich was Süßes, Ahornsirup oder Honig. Dann gehe ich auch total gerne auf noch ein bisschen Orangensaft oder frischen Zitronensaft, also eins davon gepresst und den Abrieb da dran. Olivenöl und gerne so ein Schüsschen noch irgendein Nussöl, wahlweise ein bisschen Walnuss, eine Haselnuss. Geröstetes Sesamöl macht sehr viel, sehr viel besser.
Das geröstete Sesamöl gerade war richtig, richtig lecker.
Oder? Also finde ich richtig gut dran. Und dann baller ich an diesen Rotkohlsalat eben dieses sehr honig-orangenlastige Dressing und dann kommen da dran, je nachdem, was ich da habe, immer irgendeine Form von getrockneter Frucht, eine Rosine, Cranberries, gehackte Datteln, super lecker.
Oh, ja.
Für einen Crunch auf jeden Fall Pekannuss, eine Walnuss, Pinienkern, irgendwie sowas aus der Abteilung. Ich habe jetzt am Freitag, habe ich auch noch, weil ich ganz wild war, ich habe noch einen kleinen Fenchel da reingehobelt.
Hör mal.
War wild. War total lecker.
Ja, aber weil ich finde Karotte und also Karotte finde ich ja auch geil und Fenchel hat ein bisschen eine ähnliche Funktion. Ist natürlich geschmacklich ganz anders, aber das ist halt, hör mal, da kriegst du deine Falbas rein bis zum Gehtnichtmehr, wenn du dir so einen Rotkohlsalat machst.
Und war halt einfach super lecker, weil da so viel los war. Auf jeden Fall auch gerne ein Äpfelchen für einen Apfel bringt ja sowohl eine Säure als auch eine Frische und eine Süße.
Ja, und so ein bisschen Crunch irgendwie nochmal ein anderer Crunch als Rotkohl-Crunch.
Ich finde, wenn da so eine bisschen zu harte Birne irgendwo im Obstkorb rumlümmelt, die kann da auch super dran. Also, dass du einfach diese frische, süße, crunchy Nest da irgendwie reinkriegst. Ich mache überall Dill dran.
Es ist geil, um auch mal den Kühlschrank leer zu kriegen oder das Vorratsregal oder irgendwie sowas, ne? Also.
Und das alles so richtig schön miteinander verkneten. Und also, wie gesagt, ich finde immer so diese Fruchtkomponente, ordentliche Honignote, sowas mag ich sehr, sehr gerne. Und eben, dass man auch irgendwie noch was Nussiges da dran hat. Und dann habe ich jetzt mal rumexperimentiert und habe einen ordentlichen Klecks Tahini einfach mal mit reingemacht.
Ja.
Und es war fantastisch.
Geil.
Es war fantastisch, es war super lecker, weil man einfach nochmal so ein bisschen auf diese Nussigkeit, Cremigkeit gesetzt hat.
Hammer, wenn von der Dubai-Schokolade Pistazienmus und Tahini kommt da ja auch rein, über ist, kannst du dir ein geiles Dressing mitmachen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und verträgt da unglaublich viel Zitrone, finde ich, Tahini.
Ja, kannst du aber auch wirklich gut, je nachdem, wie süß deine Orange ist, kannst du mit der Orange da auch gegenarbeiten. Aber natürlich, du brauchst definitiv eine Säurespitze, wenn du mit Tahini arbeitest.
Weil es ist halt bitter. Es ist einfach ein bisschen bitter.
Und halte ich fest, ich habe, naja, weil also dieses Glas Tahini, da war wirklich, also da war nicht mehr sehr viel drin. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir, ich wollte aber eigentlich, ich hatte mir so ein cremiges Tahini-Dressing irgendwie vorgestellt. Mhm. Naja, und dann stand da halt so ein Glas mit ungesüßter Erdnussbutter. Und dann dachte ich mir,
Hallöchen.
Hier ist niemand anwesend, der eine Nussallergie hat. Her damit. Und habe halt eben Tahini quasi mit ein bisschen Erdnussbutter ergänzt. Und habe dann dadurch so ein bisschen dieses Orangen-Nussdressing gezaubert. Und das war ja so lecker.
Es klingt hervorragend.
Das war wirklich ganz, ganz, ganz arg köstlich. Und das ist so der Go-To, ich räume mal den Kühlschrank auf, aber irgendwie hat, there is method in my madness Vibes. Also irgendwie hat das auch cool. Also er hat schon,
es gibt halt
ein gewisses
so
Fundament.
Ja, du hast halt so Bausätze,
ja,
ne? Also
total.
Du hast halt so, da kommt eine Nuss rein, da kommt eine Säurespitze rein, da kommt ein Obst rein, da kommt ein getrocknetes Obst rein.
Ja.
Und so, also das macht ja dann auch voll viel auf für, jetzt habe ich das nicht da, jetzt muss ich nicht extra nochmal losgehen, weil ich habe statt irgendwie einer Mandel eine Cashew. Ja, herzlichen Glückwunsch, mach doch.
Dann nimmst du halt die Cashew oder du hast halt kein Tahini da. Mein Gott, dann nimmst du halt nur Olivenöl, ist auch total lecker.
Ja, also, oder irgendein anderes Nussmus.
Was ich schön finde, ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man Rotkohl oder generell Kohl vorher, also klein schneidet, einsalzt und knetet. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, da noch eine kleine rote Zwiebel mit reinzuschmeißen.
Die pickelt sich quasi direkt mit.
Genau, dass sie so ein bisschen mitgepickelt wird und eben nicht so diese Zwiebelschärfe mit sich bringt, aber halt trotzdem eine gewisse Zwiebeligkeit.
Ja, beziehungsweise pickeln ist ja eigentlich mit Säure.
Ja, also ich gebe auch meistens noch ein Schüsschen Essig dran. Also diese Salz-Essig-Nummer ist bei mir meistens wirklich so dieser Anfang und dann kann mein Zwiebelchen da mal ein bisschen rumdünsten und das, also würde ich jetzt, aber habe ich beim Rotkohl genauso gemacht.
Mhm.
Also erst mit Salz geknetet, dann die Zwiebel drunter, Schüsschen Essig, alles verkneten und erstmal eine Runde. In der Zeit bereitest du halt alles andere vor und zack, sind 10 Minuten rum.
Und ich finde, Coleslaw muss absolut nicht nur Weißkohl oder Spitzkohl sein.
Nein, Coleslaw Coleslaw ist, was du draus machst. Entschuldigung. Nee, Coleslaw, ruhig mal ein bisschen, warum denn nicht? Ruhig mal ein bisschen Rotkohl mit dran, finde ich saulecker. Ich bin sowas von Team Coleslaw.
Und da kommt aber doch ein dickes Buttermilch-Mayo-Dressing eigentlich dran, oder?
Genau, sowas. So, Buttermilch kann ich mir sehr lecker vorstellen. Ich bin auch im hauptsächlich Sauerrahm oder Schmand und ein bisschen Mayo.
Ja.
Sowas, ne? Aber es ist auf jeden Fall.
Es ist ein fettes Dressing,
was aber auch eine leichte Säure hat. Was ist an Coleslaw noch dran? Ich denke gerade an so ein bisschen auch Richtung Farmers-Salat, ne?
Da muss auf jeden Fall, finde ich, eine Karotte irgendwie
Möhrchen.
Irgendwie ist mir so.
Ein weißes Dressing. Eigentlich ist es, wenn man es kauft, ist es meistens Weißkohl, klein geschnibbelt.
Ja.
Und es ist so, in dem Dressing ist so eine gewisse Laktosäure und auch eine kleine Zitrone kommt da um die Ecke. Aber es hat auf jeden Fall auch eine gewisse Süße.
Mhm.
Und das finde ich total lecker. Ach, mir läuft direkt hier.
Ja.
Und ich finde das mit Rotkohl oder wenn man es halt kunterbunt mischt, dass man ein bisschen Rotkohl, ein bisschen Weißkohl und ein bisschen Möhrchen hat, finde ich wahnsinnig lecker. Ich glaube, wird Coleslaw nicht echt in so vielen Burgerbuden noch dazu serviert?
Auf jeden Fall, das ist eine super klassische Burgerbeilage. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wo das seinen Ursprung hat. Ich finde, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen osteuropäisch an, aber nur, weil ich denke, dort wird viel Kohl gegessen. Ob das dadurch irgendwelche Einwanderungsbewegungen vielleicht von dort in die USA getragen wurde.
Ich habe wirklich keine Ahnung, dass ich schreibe mir das auch für unsere nächste Folge, dass ich nochmal nachschlage, sag mal, wo kommt denn eigentlich der Coleslaw her? Und wer rührt denn ansonsten? Ja, aber ich meine Kohl und Schmand. Also da steht tendenziell schon irgendwie Osteuropa drauf, aber ich weiß es schlicht und ergreifend nicht.
Nee.
Ja. Und ich finde es einfach nur wahnsinnig lecker. Ich mag das total, weil man kann damit irgendwie auch echt super so ein frischen Kick. Und ich finde auch nicht, viele Leute mögen Kohl ja nicht eben wegen dieser gewissen Kohligkeit und sowas hat ein Coleslaw, finde ich, gar nicht. Es geht ja hauptsächlich echt um Frische.
Ja, und Coleslaw ist halt auch irgendwie geil, wenn du Bock auf viel Dressing hast.
Ja. Yeah.
Also das ist,
ja. Yeah.
Manchmal, wenn man sich so einen Coleslaw dazu bestellt, dann denke ich manchmal so, ist finde ich frech von der Portionsgröße, ja. Aber eigentlich ist es dann doch okay, weil ja. Es ist dann schon ein kleines Bömpchen auch.
Ja, und man denkt sich immer so, ja, okay, ich ziehe mir jetzt einen Burger und ein paar Fritten rein. Okay, ich jetzt mache ein bisschen some Fibers mit dem Coleslaw. Wir wissen alle, dass es beim Coleslaw dann eigentlich eher um das Schmand-Mayo-Dressing
Ja, und geht, das also. Ist auch okay. Ich
aber ein paar
das
Fibers
so.
Sind drin. Also ja. Ein paar Fibers sind drin.
Es sind auf jeden Fall Fibers drin, aber es ist halt auch dieses cremige, geile Dressing.
Bist du im Döner und auch im Gyros-Bereich Team gemischter Salat oder Krautsalat?
Ich bin eher Team Krautsalat.
Ich muss bei dem gemischten Salat immer an diese aufgeweichten Tomaten denken.
Ja, und da ist dann auch oft noch so Eisberg oder irgendwie sowas drin und auch sowas, was so gar nicht richtig zusammenpasst, sondern nochmal so ein paar trockene, traurige Karotten, die halt so voll ausgetrocknet sind. Auf jeden Fall Krautsalat.
Ja.
Ich finde beim Griechen Krautsalat schon echt geil.
Extrem geil.
Der ist aber, glaube ich, eher weiß als rot, oder?
Auf jeden Fall. Könnte man aber,
könnte man auf jeden Fall auch.
Könnte man mit Sicherheit auch einfach in Rotkohl machen. Der voll. Muss ja auch, finde ich, so eine, also der hat ja fast keinen Biss mehr, sondern der braucht diese Sippschigkeit. Ja. Und der ertrinkt ein bisschen im Essig. Und da ist meinetwegen auch ein getrockneter Dill eigentlich nicht, ein frischer Dill ist da dran.
Ich finde, beim Döner habe ich es gerne noch ein bisschen knackiger als dieser sehr krautige Krautsalat.
Ich überlege, ist der angemacht oder ist das einfach nur mit Salz geknetet?
Ich glaube, das geht auch von bis, ne? Das ist wahrscheinlich auch je nach Dönerbude irgendwie sowas. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass du das Gefühl hast, da ist jetzt super viel zusätzlicher Geschmack dran, weil ein geiler Döner ist ja auch irgendwie schönes Fleisch, was intensiv
crunchy
gewürzt ist, Rauchigkeit.
Ja. Ein geiles, softes Brötchen, was aber außen auch ein bisschen Crunch hat.
Ja.
Und dann
nicht
ist dann
ein Viertel Fladenbrot, sondern ein eigenes, kleines, rundes Brot.
Ein eigenes, kleines Brötchen.
Oh,
und dann ist da dieser Eimer ein bisschen, also ich kenne Buden, wo so ein richtig angemachter, weißer Krautsalat und so eine Handvoll viel knuspriger Rotkohlsalat noch mit draufkommen. Genau, das finde ich richtig gut. Ich brauche nicht diese viel zu kalte, irgendwie latent aufgeweichte Tomate. Die will ich da auch nicht haben. Hör bitte damit auf.
Brauche ich auch nicht. Oh, lecker. Döner. Ich habe noch einen richtig schönen Nachtrag zu unserer Tipps-Folge. Die Tipps-Folge
so
der Herzen. Und zwar hat mir mein lieber Freund Frederik einen richtig geilen Fun-Fact noch gedroppt. Und zwar gesalzene Chips, ne, heißen im Englischen oft ready salted, also quasi fertig gesalzen. Und das ist quasi historisch gewachsen, weil es gab früher tatsächlich auch Chips, wo ein kleines Salztütchen mit bei den ungesalzenen Chips in der Tüte war und man sich die quasi selber nach seinem Gusto salzen konnte.
Wie sehr mag ich das denn?
Und deswegen heißen die ready salted. Also fertig gesalzen.
Stimmt, man hat das schon oft gelesen.
Denkt man nie drüber nach. Und früher gab es einfach Chipstütchen mit Salztütchen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt mal kurz hier als offiziellen Nachtrag nachliefern wollte. Vor
der nächsten Tipps-Folge. Das ist ein wunderschöner Nachtrag. Lieben Dank an Frederik. Ich stelle mir nur gerade vor, hält das Salz an den Chips gut dran?
Das kann ich mir nämlich, das war, Jule, du stellst die richtigen Fragen. Das war mein erster Gedanke auch, dass ich dachte, das kann doch nicht so, es kann doch nicht so gut funktionieren, wie wenn jemand die für mich salzt. Ich meine, da wird's ja auch, gibt's auch safe so richtige, also es ist ja
ein
ganz großer.
Da ist hundertprozentig irgendein Pülverchen dran, was dafür sorgt, dass sich das Gewürz.
Und das Salz ist ja auch nicht in diesen typischen Salzkörnern eigentlich, sondern ist normalerweise viel feiner gepulvert und so. Also vielleicht
wenn es so ein ganz feines, wenn es so ein ganz feines Salzpülverchen ist.
Vielleicht
so
gibt es
Pülverchen
irgendwo,
haftet ja, aber diese Salzkörner, diese richtigen, die kullern da doch locker runter.
Ja, vielleicht gibt es irgendwo unready salted, ungesalzene Chips mit einem kleinen Tütchen, dann könnten wir es mal ausprobieren.
Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Finde ich äußerst interessant. Ich habe natürlich auch nur um nochmal, also wir kennen das Rezept, wir wussten auch, dass es köstlich ist. Ich habe jetzt auch nur nochmal, um es nochmal zu überprüfen, schlussendlich.
Doppelverifizierung.
Absolut, immer die Quellen checken. Ich habe am Freitag den Dip gemacht. Ja, und ich habe die Schüssel, nein, ich habe den natürlich für Gäste gemacht, also habe ich ihn nicht komplett alleine gegessen, aber ich hing da, mit Chip hing ich schon sehr, sehr oft in dieser Schüssel drin. Es war köstlich, es war sehr, sehr lecker. Und ich, also ich weiß, wir haben über Chips geredet, ich habe da auch öfter mal so eine kleine Salzbrezel reingehalten.
War lecker.
War gut.
Ich habe tatsächlich letzte Woche, ich war in München, ich habe in einem Edeka doch tatsächlich, ich habe dir ein Foto geschickt, einen Brezelaufsteller gesehen.
Ja, mein Herz ist übergelaufen.
Leider war mein Gepäck wirklich sehr voll und mir ist aufgefallen, ich habe auch noch 4 Tüten Brez zu Hause. Deswegen konnte ich nicht zugreifen. Aber
die erste deutsche Sichtung.
Die erste deutsche Brezsichtung und ich hoffe, das ist jetzt einfach, das bleibt jetzt einfach so.
Das wäre schön.
Ich habe jetzt schon wieder Bock auf eine zweite Chips-Folge und auf Chips und vor allen Dingen auf Brezchips. Naja.
Wir brauchen hier in unserer wunderschönen Rotkohl-Folge noch eine kleine Hausaufgabe.
Mhm.
Haben wir gerade schon ausführlich besprochen.
Eigentlich schon.
Und wir schreiben das einfach ganz artig in die Shownotes, wie immer mehrfach überprüft. Und zwar wird es diese wunderbare Rotkohlsalat-Eskalation mit eben Rosinen, Honig, Sesamöl, geröstetem Koriander. Oh, der war geil.
Gerösteter Koriander.
Der war richtig gut.
Auch für Leute, für die Koriander nach Seife schmeckt.
Ja. Koriander-Saat,
ganz andere Nummer, mega lecker, schmeckt super geil, nussig.
Oh, so krass.
Ist richtig lecker.
Ist richtig krass.
Mm-hmm.
Und vor allen Dingen, ich finde, manchmal denkt man sich ja so dieses, oh Mann, soll ich jetzt echt die Gewürze rösten und dann noch mahlen? Das sind ehrlich gesagt 2 Arbeitsschritte zu viel für mich. Leute, macht's. Also, und wenn es so was Besonderes ist, aber ganz ehrlich, so die Koriander-Saat, die ist wirklich schnell geröstet, immer eine Pfanne ohne Fett.
Mhm.
Einfach nur in die Pfanne einmal kullern lassen. Das dauert 2-3 Minütchen, that's it. Und dann, man kann die, wenn man so einen Mixer hat und der ganz trocken ist, das ist wohl wichtig, einmal kurz mixen. Ich habe die jetzt so ein bisschen grob in Mörser reingehauen.
Ich finde, du kannst auch die mit einem Glasboden irgendwie ein bisschen ancrushen oder
so
irgendwie
so. So Gefrierbeutel
sowas.
Und dann Glasboden oder Nudelholz.
Voll, das ist auch.
Die müssen
auch
nicht fein pulverisiert sein.
Nee, genau. Wie Sichuan-Pfeffer oder sowas.
Kannst du ruhig ein bisschen gröber.
Ja. Da kann man drauf kauen.
Ey, dieses Aroma ist so krass geil. Mhm. Das ist wirklich so nussig. Das hat mit Korianderblatt, also grünes Blatt, gar nichts zu tun. Ganz andere Hausnummer. Und wird auf jeden Fall optionale Empfehlung in unserer Rotkohlsalateskalation. Kann man machen, muss man nicht.
Wir sollte man
aber ausdrücklich, weil es wirklich köstlich ist. Und ein bisschen Orange, ein bisschen Apfel, ein bisschen Dill, ein bisschen Tahini. Och, lecker wird das. Schreiben wir euch mal ein schönes Rezept zusammen.
Nächste Woche ist Staffelfinale, Jule.
Ja,
da
oh Gott, es gibt nochmal einen großen Rabatz.
Ich packe noch 2 Songs vor dem Staffelfinale auf die Playlist.
Mhm.
Und zwar natürlich Rot-Blau.
Mhm.
Einmal The War on Drugs mit Red Eyes und Mac Miller mit Blue World.
Ich habe auch Rot-Blau mitgebracht und es ist Red Wine Supernova von Chappell Roan. Ja, ich packe.
Es ist bald auch eine Chappell Roan-Playlist, ne?
Es ist bald auch eine Chappell, ja, aber ich habe gerade eine Phase. Ich habe eine Phase. Und Blau ist aber immerhin nicht Chappell Roan, sondern Blue von Ali Neumann.
Leute, ihr könnt uns nach wie vor gerne schreiben, eine Mail at umamitown.de. Freuen wir uns drüber. Wir freuen uns auch über Podcast-Empfehlungen, also wenn ihr diesen Podcast empfehlt, wenn ihr den Podcast bewertet. Und genau, wir haben schon wieder 15 Folgen rum nächste Woche, Jule.
Danke, ist wild.
Es gibt Staffelfinale, es wird nochmal feist.
Es wird richtig feist.
Nächste Woche Butter.
Ja, gesalzen, ungesalzen.
Gewürzt, ungewürzt, geräuchert.
Süßrahm, aufgeschlagen.
Aufgeschlagen, nussig.
Möglicherweise zu Plätzchen verarbeitet.
In Nocken geformt. Es wird nochmal richtig geil.
Es wird buttrig. Schön. Es wird richtig buttrig.
Und ich freue mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.